Ausbildende Massnahmen im Gottesdienst, das ist auch etwas Neues. He? Bevor wir einsteigen, möchte ich ganz kurz einen administrativen Hinweis geben. Und zwar haben wir vor 2 Wochen im Talk mit Fischers haben wir das erste Mal die Plattform Slido gebraucht. Und das war nicht zufällig, sondern wir wollten jetzt ein paar Sündig ganz grundsätzlich mal mit dieser Plattform anfangen zu arbeiten. Kannst du mir sonst meine PowerPoint geben? Dass ihr jeden Sonntag die Möglichkeit habt, dort Fragen zu stellen. Fragen, die in der Predigt vielleicht nicht beantwortet werden, die aufkommen und dann sagen, ja, aber lieber Herr Pastor, geh doch bitte da noch mal kurz drauf ein. Und am Ende der Predigt werden wir die Fragen aufgreifen und versuchen zu beantworten. Meine Hoffnung ist, dass die Interaktion noch irgendwo mehr fördert. Für gewisse ist das völlig okay, da zu hocken und einfach zuzuhören. Und andere sagen, ja, eigentlich würde ich gerne noch mehr interagieren mit dem Prediger. Mit Gastprediger wird das vielleicht ein bisschen schwieriger, das werden wir nicht unbedingt machen. Aber zumindest, wenn ich predigt habe, werde ich das mal ausprobieren, über die nächsten paar Wochen, dass man immer über Slido, und zwar mit dem Code Hashtag Stami, kann Fragen eingeben. Je nachdem, wie viele Fragen das kommen, können wir nicht auf alle eingehen am Schluss. Ist einfach mal eine Versuchsphase, eine Testzeit. Genau. Wir am Schluss nachher den Code auch nochmal einblenden, für die, die es jetzt nicht gelangt hat, um das abzurufen. Was haben die letzten 2 Jahre mit deinem Vertrauen gemacht? Ich habe vielfach die Aussage gehört, die 2 Jahre Corona-Pandemie, die haben etwas gemacht mit uns. Die haben die Gesellschaft verändert. Die haben unser Vertrauen verändert. Und ich habe einen spannenden Gedanken gefunden und bin dann mal ein bisschen nachgegangen. Ich liebe Statistik. Und darum habe ich auf Statista mal gesucht, was gibt es für Statistiken zu diesem Thema. Eine von der ersten Statistiken, die ich gefunden habe, inwiefern hat sich das Vertrauen von uns Schweizer in den Bundesrat verändert. Und zwar vom März 2020 bis in, Oktober 2021. Es ist jetzt nicht ganz so gut ersichtlich, weil es 5 Säulen sind. Ich habe das mal zusammengezogen auf 3 Säulen. Nicht Vertrauen, neutral und das müsste heissen Vertrauen, nicht nochmal nicht Vertrauen. Genau, das ist, wenn man es schnell macht. Man sieht, über die ganze Zeit hat das Vertrauen abgenommen. Von 61 auf 53% der Leute, die noch sagen, ich vertraue dem Bundesrat. Und was auch auffällt, die nicht vertrauen, haben sich mehr als verdoppelt. Von 15 auf 33% Leute sagen, die trauen Bundesrat nicht, dass er die Corona-Krise super bewältigen kann. Das ist einfach die Momentanaufnahme, die im Rückblick dann vielleicht wieder anders aussieht. Das Vertrauen ins politische System an sich, das ist stabil geblieben, sogar leicht gestiegen, muss man vielleicht auch noch erwähnen. Statistik muss man immer genau schauen, was sagt sie aus, was sagt sie nicht aus. Ein zweiter grosser Player in dieser Zeit der Corona-Pandemie waren die Medien. Jetzt nicht verschrecken. Man hat da nicht gefragt, ob die Leute den Medien vertrauen. Aber es sind verschiedene Aussagen gemacht worden, die die Menschen bestätigen oder nicht bestätigen konnten. Spannend ist, am Anfang Lockdown hat man ja davon geschwärmt, Freundlichkeit, Solidarität, die Menschen, ich bin eins zu weit, pardon. Das können wir nachher noch, Freundlichkeit, Solidarität. Man hat bei den Medien nicht explizit gefragt, ob sie vertrauenswürdig sind, aber wenn wir jetzt mal einzelne Graphen da rausziehen, wenn die Technik würde funktionieren, das ist das Problem. Jetzt, der graue Graph da, wie umfassend fühlst du dich informiert? Oder informiert Medien umfassend? Und das hat ziemlich abgenommen von 51 auf 32%. Also nur noch 32% der Leute haben sich im letzten Juli noch umfassend informiert gefühlt. Sagt nicht in erster Linie etwas über das Vertrauen aus, aber indirekt eben doch. Ein zweiter Punkt war, inwiefern tragen die Medien zu dieser Panik bei? Das ist massiv gestiegen, von irgendwo 22% auf 42%, ist auch nicht unbedingt ein Vertrauensbeweis. Oder ein anderer Graph, übertriebene Berichterstattung von 22 auf 45%. Die Leute sagen nicht, ich vertraue den Medien nicht mehr in dieser Statistik, aber implizit wird eben doch etwas über das Vertrauen ausgesagt. Und der dritte Punkt, den ich fast das Spannendste finde, ist der zwischenmenschliche Umgang miteinander. Wie empfinden wir es miteinander in der Schweizer Gesellschaft? Und jetzt sind wir an dem Punkt, Freundlichkeit, Solidarität, sehr hochgewichtet am Anfang, im ersten Lockdown. Wie ist es nachher weitergegangen? Sind wir zuerst beim Vertrauen. Das Vertrauen ist erstaunlicherweise gleich geblieben. Und zwar gleich tief. 15-20%, die grundsätzlich den zwischenmenschlichen Umgang vertrauenswürdig empfinden. Die empfundene Freundlichkeit, gerade nach dem Lockdown hat es noch einen Peak gegeben, wo die Hälfte von allen gesagt hat, ja, ist mega freundlich. Das ist rapid gesunken auf ein Drittel noch, wo das so sieht. Solidarität, 61%, ist abgestürzt auf 27% im letzten Oktober. Es wird sehr aggressiv empfunden, das Umgang miteinander. Am Anfang bei 7%, nachher gestiegen auf 41% im letzten Oktober. Der Egoismus, dasselbe Bild, vielleicht ein weniger ausprägt, von 24% auf 44% gestiegen. Und obwohl das Vertrauen eigentlich etwa gleich beurteilt wird, haben wir das Misstrauen, das von 24% auf 41% gestiegen ist. Da ist einfach so ein Einblick drin, wie die Schweizer Bevölkerung das empfunden hat im Verlauf der Corona-Pandemie. Das Miteinander hat irgendwo Schaden davon getragen. Wir scheinen tatsächlich Vertrauen verloren zu haben im Verlauf dieser Corona-Pandemie. Sei es gegenüber dem Bundesrat, gegenüber den Medien oder im zwischenmenschlichen Umgang. Ich habe mich gefragt, auf was das sonst auch noch zutrifft. Ganz grundsätzlich das Vertrauen in Institutionen und Führungspersönlichkeiten. Wenn jemand von euch Lust hat, könnt ihr es mal untersuchen, inwiefern vertrauen unsere Stamianer noch der Leitung der FG Altstetten. Ich vermute, auch das hat irgendwo Schaden genommen. Es wäre nur normal. Noch viel wichtiger finde ich aber die Frage, die heute das Thema ist, wie steht es eigentlich um dein Gottvertrauen? Kannst du mir die Folie geben? Irgendwie will der heute nicht richtig. Wie steht es eigentlich um dein Gottvertrauen? Was hat die 2 Jahre Pandemie mit deinem Gottvertrauen gemacht? Ist es eine Beziehung, die gestärkt worden ist in diesen 2 Jahren oder eine, die geschwächt worden ist? Und ich bin überzeugt, es hat einen Einfluss gehabt, die 2 Jahre. Wie unser ganzes Leben einen Einfluss auf dein Gottvertrauen hat. Und für Menge, auch in der Schweiz, sind die 2 Jahre eine Krise gewesen. Vielleicht nicht für jeden. Gewisse haben es geliebt. Mehr Freizeit, mehr zuhause, Homeoffice, Kurzarbeit, was wiederum Freizeit gibt. Für andere ist es existenziell bedrohlich geworden. Kurzarbeit bedeutet finanzielle Einbußen. Für wieder andere ist es gesundheitlich bedrohend worden. Auf der Intensivstation gelegen. Haben Angst gehabt, den Virus auch überzukommen. Einige von uns haben liebe Freunde und Verwandte verloren. Sie sind weggenommen worden in dieser Zeit. Auseinandersetzungen, die uns aufs Gemüt geschlagen haben. Ich hatte da und dort mal ein Telefon in dieser Richtung. Es war nicht eine einfache Zeit. Unsere Pläne sind durcheinander gebracht worden, nicht nur Ferienpläne. Was hat das mit unserem Gottvertrauen gemacht letztendlich? Wir werden heute Morgen einem Mann begegnen, der auch schwierige Zeiten durchgemacht hat. Ein Mann, der mit 25 König geworden ist, weil sein Vater gestorben ist. Und der Mann hat jetzt nicht wahnsinnig gute Voraussetzungen gehabt, dass er ein gottvertrauender Mensch wird werden. Sein Vater, das war der Ahas, und das war ein Götzendiener höchsten Grades. Wir werden nachher noch näher darauf eingehen. Wir lesen von ihm, die Bibel schildert, dass er seine Söhne durchs Feuer gehen lassen hat. Das heisst nichts anderes, als dass er seine Söhne, die noch Baby waren, diesen Götzen geopfert hat und sie verbrennen lassen hat. Das war sein Vater, das war seine Prägung. Es geht um den Hiskia. Mit 25 wird der Hiskia König und er wird uns geschildert als ein sehr gottesfürchtiger Mann. Ein Mann, der Gott Vertrauen hat. Und man fragt sich, warum? Und dann ein kleiner Hinweis an alle Grosseltern unter euch. Der Hiskia hatte einen gottesfürchtigen Grossvater. Er hat den noch erleben, bis er 9 war. Die Bibel sagt nicht, dass er wegen dem auch gottesfürchtig war. Aber das wäre für mich so ein Hinweis, was für einen Wert das gläubige Grosseltern haben. Vielleicht war es auch seine Mutter, weil Hiskia bedeutet, übersetzt, meine Stärke ist Jahwe. Wir wissen nicht, warum der Hiskia so ein starkes Gottvertrauen hatte. Aber Tatsache ist es. In unserem Bibeltext, für die mitlesen wollen, 2. Könige, Kapitel 18, Verse 1-8, dort wird zusammengefasst, was erwähnenswert ist für den Hiskia. Und anschliessend, typischer hebräischer Schreibstil, wird nachher noch ausbeindelt, was der Hiskia im Detail erlebt hat und gemacht hat. Aber ich möchte auf die Zusammenfassung Wert legen heute Morgen, 2. Könige 18, Verse 1 bis 8. Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sekarias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Israeliten geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Das ist noch ein Zeugnis über einen Menschen. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab, und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, und alles, was er unternahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Er schlug auch die Philister bis nach Gaza und seinem Gebiet von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Man könnte sagen, das ist am Hiskias Vermächtnis. Das ist das, was zurückgeblieben ist, was der Autor der Königsbücher festgehalten hat. Der Hiskia und sein Gottvertrauen, das war das herausragende Merkmal. Vor ihm und nach ihm hat es keinen König in Juda gegeben, der Gott gleich oder ähnlich vertraut hätte. Ob das jetzt auch auf den König David zutrifft, ist noch schwierig zu beantworten, weil der König David hat ja nicht nur über Juda, sondern über Juda und Israel, über das gesamte Königreich regiert. Wir sind jetzt nur im Südreich Juda. Aber zumindest in all diesen Königen, die es dort hat, gibt es keinen, der vergleichbar auf Gott vertraut hat. Wie gesagt, wir wissen nicht, woher er seinen Glauben hatte, sein starkes Gottvertrauen. Aber wir sehen aufgrund der Schilderungen aus dem 2. Königsbuch, aus den Chronikbüchern oder aus Jesaja, das Vertrauen vom Hiskia hat sich in ganz konkreten Taten bewiesen. Das war nicht einfach nur eine Aussage von ihm, sondern das Gottvertrauen hat er gelebt. Das war ersichtlich. Wir haben es vorher vom Ahas gehabt, sein Vater, Götzendiener. Vom Ahas wissen wir, er hat den Opferdienst im Tempel abgeschafft. Er hat in Damaskus einen Altar gesehen, der ihm gefallen hat, und er hat im Tempel in Jerusalem einen gleichen Altar bauen lassen, hat den Brandopferaltar auf die Seite geschafft, wo Gott an Mose geboten hat, wie man ihn bauen soll. Er hat alle Tempelgeschirr zusammengeräumt und hat die zerstören lassen. Er hat den Tempel geschlossen, er hat überall in Jerusalem Altäre aufgebaut, überall auf den Höhen in Juda hat er auch Altäre gemacht, dass man dort können, verschiedene Götter opfern und mit Aschera und andere Götter aus Damaskus und der Umgebung anbetet. Und der Gott von Israel, von der Bibel, ist nicht mehr berücksichtigt worden. Vielleicht nebenbei auch noch anbetet worden, aber er ist nicht mehr zentral verehrt worden. Und kaum ist der Vater von Hiskia, der Ahas, gestorben, und der Hiskia kommt an die Macht, da lesen wir im ersten Jahr von seiner Regierungszeit, im ersten Monat, ist der Hiskia angegangen und hat all das einfach zurückgeändert. Er ist angegangen als Erster und er hat Tempeltüren aufgetan, hat Tempeltüren wieder ausbessern lassen. Dann hat er alle Leviten und Priester zusammengerufen und hat sie ermahnt und ermutigt und gesagt, heiliget euch wieder am richtigen, am wahren Gott. Wir haben uns versündigt in der Vergangenheit. Er ist angegangen und hat den Tempel reinigen lassen. Der Tempel ist geheiligt worden. Und das war nicht ein Prozess über mehrere Monate oder Jahre, sondern innerhalb 3 Wochen hat das stattgefunden. Gott hat auch Gelingen geschenkt, dass das Herz der Leute parat war, dass sie umgekehrt sind. Er ist durchs ganze Land gezogen, hat seine Leute durchs ganze Land geschickt. All diese Statuen sind eingerissen worden, kaputt gemacht worden. Und es hat gipfelt in einem wahnsinnigen Passafest. Vielleicht ist gewiss noch von uns Passa mal ein Begriff, wo der Salomo gefeiert hat, nach der Einweihung vom Tempel. Ein Gewaltsfest, Tausende von Opfern. Das beim Hiskia war etwas kleiner. Und trotzdem noch sehr eindrücklich, wenn man das liest. Und sie haben gerade noch eine zweite Festwoche angehängt. Es war eine gewaltige Umkehr, die man beim Hiskia erlebt hat. Der Hiskia war ein Mann, der Gott vertraut hat. Und er hat das nicht einfach nur für sich gelebt, sondern als König ist er vorausgegangen und hat gesagt, wir müssen etwas verändern. Er hat Taten folgen lassen. Und ich möchte an dieser Stelle einen Blick vor allem auf Verse 5 und 6 werfen. Weil sie zeigen etwas von dem, was Gottvertrauen bedeutet. Gottvertrauen prägt unser Handeln. Er, der Hiskia, vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Was lernen wir an dieser Stelle über Gottvertrauen? Gottvertrauen hat Auswirkungen in unserem Leben. Und ich habe vorhin gefragt, wie steht es denn eigentlich um dein Gottvertrauen? Und vielleicht hast du die Frage auf die Schnelle gar nicht beantworten können. Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Du kannst es eigentlich an dem prüfen, dass du dich mal vergleichst mit dem Hiskia. Wie hat sich das Gottvertrauen bei ihm geäussert? Er hat Gottes Nähe gesucht. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab. Gottvertrauen zeigt sich darin, dass wir Nähe Gottes suchen. Du vertraust nämlich darauf, dass Gottes Nähe das Beste für dich ist. Du brauchst die Nähe. Aus dieser Nähe lebst du und lässt dich durch nichts von dem abbringen. Gottes Nähe ist der Ort, wo du Gott kennenlernst. Anfängst zu verstehen, wie er ist, auf was du überhaupt kannst vertrauen, was seine Verheißungen sind. Und darum wird dich die Nähe immer noch tiefer in das Gottvertrauen hineinbringen. Und als Zweites sehen wir beim Hiskia, er hat alle Gebote gehalten, die Gott an Mose gegeben hat. Es zeigt sich zum Beispiel in der Wiederherstellung vom Tempeldienst, vom Priesterdienst. Aber es ist ganz grundsätzlich zu verstehen. Am Hiskia war das Gesetz Gottes lieb und er hat sich daran gehalten. Ein Mensch, der Gott fürchtet, der Gott vertraut, der wird sich an die Weisungen Gottes halten. In der heutigen Zeit natürlich nicht mehr eins zu eins das ganze Gesetz vom Alten Testament, weil vieles, ich sage jetzt mal, überholt oder erfüllt ist. Der ganze Kultus, das ist nicht mehr das, was für uns Christen gilt. Und dennoch kann man sagen, ein Mensch, der Gott vertraut, der bringt das zum Ausdruck oder es ist ersichtlich, dass er das Gebot Gottes liebt. Und ich reite bewusst ein bisschen auf diesen Punkt herum, weil ich immer wieder erlebe in Diskussionen mit Christen, nicht jetzt bei uns in der Gemeinde grundsätzlich, sondern ganz allgemein, dass Gebot von Gott mehr so eine Richtlinie sind, wo man sich noch daran halten kann. Aber mir scheint es, dass sie oft vorschnell ein bisschen zur Seite geschoben werden. Es ist doch veraltet, das ist doch kulturell zu verstehen, das gilt doch heute gar nicht mehr. Es ist mühsam und die anderen machen das ja auch nicht und ist es nicht ein bisschen gesetzlich, wenn man jetzt da so drauf herumreitet? Das ist so eine Beobachtung, die ich bei vielen Christen mache. Und wenn wir das jetzt ins Verhältnis setzen, die Frage, wie steht es um dein Gottesvertrauen? Dann können wir auch mal fragen, wie wichtig sind mir eigentlich die Weisungen Gottes? Haben die Relevanz in meinem Leben? Versuche ich mich daran zu orientieren und zu halten, auch wenn es mir nicht unbedingt passt, wenn es mir meinem Willen entgegenspricht? Handle ich in dieser Überzeugung, die Gebote Gottes sind das Beste für mich und mein Leben, selbst dort, wo ich es nicht verstehe, wo es für mich vielleicht unsinnig oder unangenehm sind. Wir können festhalten, Gottvertrauen wird unser Handeln prägen. Oder du kannst andersrum sagen, ich schaue mein Handeln an und das sagt mir persönlich etwas darüber aus, wie fest oder wie gross das mein Gottvertrauen eigentlich ist. Gottvertrauen lässt uns die Nähe zu Gott suchen und es lässt uns Gottes Gebot immer lieber bekommen, dass wir danach handeln und leben. Jetzt ist es aber auch so, müssen wir festhalten, Gottvertrauen zeigt sich letztendlich immer erst in den Schwierigkeiten. Oder Vertrauen ganz grundsätzlich beweist sich in Schwierigkeiten. Das ist so die typische Filmsituation, zwei sind auf der Flucht und nachher müssen sie irgendwie neu mit so oben runterkumpeln oder ein Hindernis überwinden und dann der vertrauenswürdige Mann, In der Zukunft vielleicht auch die vertrauenswürdige Frau, aber das ist halt Hollywood-Klischee, der vertrauenswürdige Mann zu der Frau. Vertraust mir, ich rette dich da raus. In der Notsituation beweist sich letztendlich Vertrauen. Dort, wo es heikel wird im Leben, zeigt sich, auf was wir wirklich bauen. Und genau das ist das, was der Hiskia letztendlich auszeichnet hat. Am Anfang der Regierung kann man sagen, okay, es war mutig, die ganze Reform umzusetzen. Aber Gott hat ihm Gelingen geschenkt, da ist kein Widerstand gekommen. Es wird uns zumindest nicht davon berichtet. Das ist ja alles easy. Aber wenn wir weiterlesen, 2. Könige 18, 19, 20, dort sehen wir, was für lebensbedrohliche Situationen plötzlich eingetroffen sind. Und dort beweist sich dann eben am Hiskia sein Gottvertrauen. Im 4. Regierungsjahr, wo er 29 war, das hat ihn noch nicht direkt betroffen, aber da erlebt er mit, wie das Nordreich Israel zugrunde gerichtet wird. Die Assyrer ziehen gegen Samaria, die Stadt wird 2 Jahre lang belagert, das war eine brutale Sache und zunichte gemacht. Wiederum 10 Jahre später, als er 39 ist, blüht ihm das gleiche Schicksal. Er ist abgefallen vom Sanherib, vom assyrischen König. Er hat sich gegen ihn gestellt. Und wie das in der damaligen Zeit der Fall war, der Sanherib hat das nicht auf sich hocken lassen, ist gegen Juda losgezogen. Der Hiskia hat im ersten Moment versucht, das irgendwo abzuwenden, hat Tributzahlung geleistet, hat nichts gebracht. Am Schluss ist der Sanherib vor dem Tor Jerusalems gestanden. Er hat seine Gesandten entsandt oder seine Helfershelfer entsandt, der Rabschake, ist euch vielleicht ein Begriff. Und der hat angefangen, die Höhe von Jerusalem und die Soldaten, die auf der Stadtmauer gestanden sind, anfangen zu verhöhnen. Und dann sind die zurückgegangen und haben dem König berichtet, hört mal, die Typen sind da und sie wollen uns den Garaus machen. Und wie hat der Hiskia in dem Moment reagiert, wo er die Botschaft überkommt? Sie sind da und es wird uns jetzt an den Kragen gehen. Kapitel 19 lesen wir, als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider und legte den Sack an und ging in das Haus des Herrn. Und er sandte den Hofmeister Eliakim und den Schreiber Schebna samt den Ältesten der Priester mit dem Sack angetan zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz. Am Hiskia seine sofortige Reaktion ist, er geht in die Gegenwart Gottes. Er zieht Trauerkleidung an, er bringt äußerlich zum Ausdruck, dass er zutiefst betrübt ist und geht in den Tempel. Und gleichzeitig schickt er seine Diener zum Sprachrohr Gottes, zum Jesaja, der uns auch bekannt ist von seinem Buch her. Sein Vertrauen auf Gott kommt darin zum Ausdruck, dass er in der schlimmsten Krise, die er in seinem Leben erlebt, dass er Gottes Gegenwart sucht. Sein Find zieht auf, will dir eine Lektion erteilen, die dich wahrscheinlich das Leben kosten und viele von den Israeliten auch. Wie reagierst du? Er hat x Möglichkeiten gehabt, zum Reagieren. Und mich fasziniert das, er rennt zu Gott. Er klagt bei ihm. Er sucht seine Gegenwart. Ich weiss nicht, wie wir reagiert hätten. Wir sind so weit weg kulturell von dieser Situation, König zu sein und angegriffen zu werden. Darum noch ein zweites Beispiel. In den gleichen Tagen, wie er angegriffen worden ist, wir wissen nicht, ob es ein bisschen voran oder ein bisschen nachher war, aber er war auch etwa 39, da kommt der Prophet Jesaja zu ihm, weil der Hiskia ist krank. Und der Jesaja sagt ihm, schau, Gott hat mir gezeigt, du wirst sterben an dieser Krankheit. Weißt du, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass Gott dir offenbart hat, dass du wirst sterben? Aber ich stelle mir das heftig vor. Und das können wir wahrscheinlich irgendwo nachvollziehen. Niemand von uns stirbt gern, vor allem nicht an einer Krankheit, die schmerzhaft und schlimm ist. Und der Hiskia ist in dieser Situation. Zum zweiten Mal erlebt er etwas Lebensbedrohliches und er weiss, mein Leben ist vorbei. Der Jesaja war da und hat mir gesagt, ich soll mein Haus bestellen und soll mich auf mein Ende vorbereiten. Wie würdest du in diesem Moment reagieren? Und der Hiskia hat wieder ganz ähnlich reagiert in dieser Zeit, das ist 2. Könige 20. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herz gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. In dem Moment, wo der Jesaja kommt, er sagt ihm das, geht wieder raus und er fängt an klagen vor Gott. Er geht nicht zuerst irgendwie raus und sagt, oh, ich habe da noch meine Bucketlist, was ich noch alles erleben will, bevor ich sterbe, sondern er wendet sich direkt an Gott und klagt bei ihm sein Leid. Und ich glaube, das können wir vielleicht noch am meisten nachvollziehen und uns überlegen, wie hätten wir reagiert in dieser Situation. Zweimal nacheinander, im gleichen Lebensjahr, kommt der Hiskia in eine lebensbedrohliche Situation. Situationen, die heftigste Lebenskrisen auslösen. Und genau in diesen Situationen offenbart sich jetzt eben das Gottvertrauen. Dass er sich näher an seinen Gott gehalten hat. Wie steht es um unser Gottvertrauen? Was haben all die schwierigen Situationen, die du in den letzten 2 Jahren erlebt hast, mit deinem Gottvertrauen gemacht? Oder wie hat sich das geäussert? Oder vielleicht schwenken wir den Blick weg von der Pandemie ganz grundsätzlich. Schwierige Situationen, die du in deinem Leben erlebt hast. Ob klein oder gross, wie ist dein Gottvertrauen da drin zum Ausdruck gekommen? Oder wie hast du dich verhalten? Ich habe überlegt, wie habe ich mich verhalten? Was sind so meine Top 5 Verhaltensmöglichkeiten, wenn ich in Schwierigkeiten gerate? Ich möchte euch da mal einen kurzen Einblick geben. Das ist nicht gewichtig wie die Auflistung, sondern einfach mal, was mir da so in den Sinn gekommen ist. Eine von meinen Top-Reaktionen ist, ich suche Hilfe bei Menschen oder anderen Sachen. Ich lage meinem Umfeld oder versuche mir irgendeine Genugtuung in irgendwelchen Erlebnissen zu verschaffen. Ein zweiter Punkt ist, oder eine zweite Verhaltensweise, ich blase Trübsal und versinke im Selbstmitleid. Das ist auch immer ganz schön. Geht es nur um mich? Eine dritte Möglichkeit ist ausrufen, fluchen, Mutter zehrt ja. Eine vierte Möglichkeit ist, mir geht es so schlecht, jetzt darf ich mir etwas Gutes tun. Ob es Gott verboten hat oder nicht, ist mir egal, sondern jetzt tue ich mir etwas Gutes, weil es Gott mir so schlecht gehen lässt. Und die fünfte Reaktion, ich berge mich in Gottes Hand. Alle 5 habe ich schon erlebt. Was ist deine Reaktion, wenn du in so schwierige Situationen kommst? Es geht nicht darum, dich irgendwo zu brüskieren oder negativ anzustellen, sondern ich glaube, es ist eine Frage, die wichtig ist, dass wir sie uns stellen. Wie reagiere ich eigentlich? Wie steht es um mein Gottvertrauen? Wie zeigt sich das in Krisensituationen? Ich glaube, die harte Wahrheit ist, oder oft ist es eine harte Wahrheit, dort, wo ich in Schwierigkeiten bin, dort zeigt sich erst, wie stark, dass ich Gott wirklich vertraue. Ob das, was ich sage und am Sonntag zum Ausdruck bringe, ob das auch wirklich stimmt. Vielleicht ist es für dein Umfeld nicht so offenbar, aber für dich selber, du weißt es in deinem Herz. Jetzt ist mir wichtig, festzuhalten an dieser Stelle, nur weil wir in der Vergangenheit vielleicht verschiedentlich falsch reagiert haben, und das unterstelle ich euch jetzt einfach mal, weil ich mich kenne und ich weiß, dass es bei mir so ist, wegen dem ist nicht Hopfen und Malz verloren. Das heisst nicht, dass uns Gott jetzt einfach abgeschrieben hat und sagt, der vertraut eh nicht auf mich, um den kümmern wir jetzt nicht mehr. Nein, das ist ja unsere Botschaft von der Bibel. Es gibt Vergebung. Es gibt einen Neuanfang. Vielleicht wird auf unserem Grabstein oder über unserem Leben nie stehen, hat Gott vertraut wie kein anderer vor ihm oder nach ihm. Aber das heisst nicht, dass wir nicht Vertrauen könnten erlernen, dass da etwas darf wachsen. Und vielleicht der Hiskia hat auch nicht nur Sternstunden vom Gottvertrauen gehabt. Ich habe es vorhin kurz angesprochen. In dem Moment, wo der Sanherib gegen ihn heraufgezogen ist, weil er sich von ihm abgesagt hat, Klammern auf, eventuell hat er da auf den König von Ägypten gehofft und gar nicht so stark auf Gott, Klammern zu. In dem Moment, wo der Sanherib kommt, was macht er? Das, was alle gemacht hätten, was er auch von seinem Vater schon gelernt hat, er schickt eine grosse Tributzahlung dem König entgegen. Die Tempeltüren, die er renoviert hat, lässt er wieder rausreißen, tut das Gold abkratzen und anderen Tempelschatz, wäre eigentlich Gottes Schatz, schickt er dem König entgegen und hofft, das Unheil so abzuwenden. Das war seine ursprünglich erste Reaktion. Die zeugt nicht wahnsinnig von Gottvertrauen. Und hat zu den Alemannen überhaupt nichts gebracht. Der Reichtum war Assyrien und er ist letztendlich doch vor dem Tor von Jerusalem gestanden. Dennoch ist das Fazit am Schluss vom Leben von Hiskia. Er ist ein König, der auf Gott vertraut hat, wie kein anderer vor ihm und nach ihm. Der Hiskia hat dazugelernt. Hiskia hat letztendlich doch das Gottvertrauen zum Ausdruck gebracht. Und das ist bei uns genau gleich. Auch wenn unsere Verhaltensweise vielleicht nicht immer das Gottvertrauen zum Ausdruck bringt, es ist wegen dem noch nicht vorbei, sondern man darf dazulernen, man darf aus der Vergebung leben. Und dort, wo unser Vertrauen auf Gott gesetzt wird, dort werden wir nicht enttäuscht werden. Ich habe im Blog von einer bekannten christlichen Führungsperson gelesen, sinngemäß: Menschen werden uns enttäuschen. Gott enttäuscht uns nie. Ich habe mich nachher gefragt, stimmt das? Stimmt das so wirklich? Und ich glaube, es kommt darauf an, wie wir es anschauen. Vom Hiskia wissen wir, er hat Gott vertraut. Ist er von Gott wirklich nicht enttäuscht worden? Denken wir an den Moment, wo der Tod krank war. Wir haben in der Chronik und bei Jesaja sehr genau überliefert, was er in dem Moment bettet hat. Könnt ihr gerne mal nachlesen, wenn euch das interessiert. Nicht Chronik, 2. Könige und Jesaja 38. Mir kommt dort sehr eine grosse Enttäuschung entgegen. Mir kommt die Enttäuschung entgegen, dass er Verhältnis früh muss sterben. Enttäuschung darüber, dass der Hiskia sein Vertrauen in Gott nicht belohnt wird. Wir haben es vorhin in diesem Vers gerade gelesen. Gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe. Er hat erwartet gehabt, wenn er so unterwegs ist, dass er nicht so früh wird müssen sterben, sondern mit einem langen Leben belohnt wird. Enttäuschung über die Krankheit, über die Schmerzen, die er muss erleiden muss. Ich glaube, der Hiskia war durchaus enttäuscht, weil das nicht die Sachen waren, die er erwartet hätte. Wenn uns Sachen im Leben begegnen, dann ist die Enttäuschung auch über Gott sehr schnell da. Ich glaube, Gott enttäuscht uns sehr wohl. Aber nicht, weil er nicht zu seinem Wort stehen würde. Und das ist der dringende Punkt. Gott enttäuscht uns dort, wo wir an einer Täuschung aufsitzen. Wie oft haben wir ein falsches Gottesbild und denken, wenn ich so und so Christ bin, dann wird Gott so und so an mir handeln. Und Gott verheißt mir als Christ ein langes Leben und es wird mir immer gut gehen und ich werde immer gesund bleiben. Und nachher passiert das Gegenteil. In dem Moment werden wir enttäuscht sein von Gott. Und das ist gut so. Wie das Wort sagt, Enttäuschung. Wir werden an einer Täuschung oder eine Täuschung wird von uns weggenommen. Gott enttäuscht uns und zeigt uns, wie er wirklich ist. Aber was wir festhalten können, Gottes Wort, seine Zusagen, wie er ist, das ist absolut vertrauenswürdig. Da wird er uns nie enttäuschen in seinem Charakter, in seinem Wesen, in seinen Verheißungen. Und da mache ich Brücke zurück zu dem, wie der Hiskia gelebt hat. Dass er sich ganz stark an seinen Gott gehalten hat. In dieser Nähe zu Gott hat der Gott immer mehr und mehr verstanden. Hat gelernt, wer er ist. Und hat gewusst, auf was kann er vertrauen und auf was nicht. Das bewahrt letztendlich nicht nur vor Enttäuschungen, aber ich glaube, es bewahrt vor vielen Enttäuschungen. Wenn wir uns näher an Gott halten, im Bibelstudium, im Gebet, in Gemeinschaft mit Christen und Gott näher kennenlernen, verstehen, wie er ist, entdecken, was er uns verheißen hat und was er eben auch nicht verheißen hat, dann wissen wir, auf was für Versprechen dass wir ihn festnageln dürfen. Und sagen, das hast du versprochen. Und dann nehme ich dich beim Wort, weil das ist absolut vertrauenswürdig. Unser Bild von Gott, das ist nicht immer vertrauenswürdig. Aber das, was Gott wirklich ist, das ist vertrauenswürdig. Am Hiskias ist Vertrauen ist letztendlich belohnt worden. Und zweimal sogar durch übernatürliches Eingreifen. Beim ersten Mal hat Gott einen Engel geschickt, den Engel des Herrn, der 185'000 Leute im assyrischen Lager abgemetzelt hat. Und so haben sie den Krieg gewonnen, ohne überhaupt zu kämpfen. Und beim zweiten Mal, noch währenddem der Hiskia gebetet hat, der Jesaja ist auf dem Heimweg und Gott sagt im Gang zurück, ich will dem Hiskia noch 15 weitere Jahre schenken. Zweimal übernatürliches Eingreifen, das ist so nie zu verheißen, dass das muss passieren in dieser Situation. Aber der Hiskia hat erlebt, wie Gott eingegriffen hat. Und das Gleiche werden auch wir erleben, wenn wir uns an Gott halten und unser Vertrauen auf ihn bauen. Und mit dem Gleichen meine ich nicht, dass wir übernatürliches Eingreifen werden erleben, werden wir hoffentlich auch erleben, aber das ist nicht verheißen. Aber was ist uns verheißen, wenn Schwierigkeiten kommen? Er verheißt uns Rettung in der Not. Rufe mich an in der Not, und ich werde dich erretten und du sollst mich preisen. Was nicht gesagt ist, wie das die Errettung wird passieren. die kann ganz unterschiedlich aussehen. Was verheißt uns Gott? Er verheißt uns seine Gegenwart. Er wird bei uns sein, er wird mit uns durch Notzeiten durchgehen. Das ist eine Verheißung. Er verheißt uns, dass er uns beisteht mit seinem Geist, mit seiner Kraft, dass er uns Weisheit gibt. Und viele, viele Verheißungen mehr. Und darauf dürfen wir Gott behaften. Und wir werden erleben, dass das zutrifft. Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Das ist die Enttäuschung. Und auf der anderen Seite wird die Stärkung vom Vertrauen kommen, weil Gott zu seinem Wort steht. Und das ist das, was ich mir hoffe, wenn wir zurückschauen auf die letzten 2 Jahre oder zurückschauen auf unser Leben. Dass dein Vertrauen in Gott gestärkt worden ist. Dass dein Vertrauen in Gott auch in Zukunft, wenn du Schwierigkeiten, schwierige Situationen erlebst, wird gestärkt werden, weil du dich ganz an ihn wirst halten und er zu seinem Wort wird stehen und dir das gibt, was du wirst brauchen. Ich möchte Zeit geben, kurze Minuten, 2, wir sind schon weiter fortgeschritten zeitlich, als ich das gehofft habe, um über diese Punkte einfach noch mal kurz nachzudenken. Es ist ja nicht etwas, wo man einfach in einer Stunde kurz abhandeln kann und dann verändert sich das Leben und ab jetzt bin ich so ein vertrauensseliger Mensch auf Gott, wie ich es vorher nicht war. Das braucht einen Dialog mit Gott. Und es wäre auch noch die Möglichkeit, die nächsten 2 Minuten, wenn ihr sagt, ja, aber sag doch dazu noch mal etwas, dann könnt ihr das jetzt noch einreichen und nach diesen 2 Minuten schaue ich mal, ob es noch etwas gibt, was Sinn macht, darauf Stellung zu beziehen. Es kann auch passieren, dass gar nicht unbedingt Fragen reinkommen, sondern eine Bestätigung. Danke vielmals für das Kompliment. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. 2 Fragen sind drin, die ich aber nicht eins zu eins verstehe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Komme ich sonst nachher auf die zu, in welchem Kontext das genau steht. Und Gottes Vertrauen wird belohnt werden als Ermutigung. Das ist einfach nochmal eine Bestätigung, wenn ich das richtig verstehe. Wie kann ich meinen Mitmenschen helfen, ihr Vertrauen in Gott zu stärken? Ganz eine gute Frage. Ich glaube, Zeugnis ist da ein ganz grosser Teil. Das ist ein Grund, warum wir vor ein paar Jahren angefangen haben, regelmässiger wieder Zeugnis zu geben. Das ist in der Corona-Zeit wieder ein bisschen verloren gegangen. Aber wenn wir hören davon, wie andere Menschen Gottes Treue erlebt haben im Alltag, das ermutigt uns. Mir geht es so, selbst wenn ich Geschichten lese von Leuten, die 200 Jahre tot sind schon, aber entdecken, wie sie ein vertrauensvolles Leben gelebt haben und Gott das bestätigt hat, ist für mich eine riesen Ermutigung. Was wir von Macy's gehört haben, vor 2 Wochen, ist für mich eine riesige Ermutigung, zu entdecken, dass sie Menschen, die das leben, Versuchskaninchen im Vertrauen Gottes und es bestätigt sich und sie erzählen mir davon. Und ich glaube, ob das jetzt gemeindeintern ist oder ob wir Freunden einfach im Alltag erzählen, was wir erleben mit Gott. Ich glaube, das ist eine Ermutigung, auch auf Gott zu vertrauen. Das wäre so eine erste Antwort, die ich auf diese Frage geben würde. Es ist ein neues Tool mit dem Slido. Ihr habt jetzt ein gespürt, wie das funktionieren in Zukunft. Und ich bin gespannt, was da vielleicht noch wird daraus entstehen. Oder ob wir das wieder werden beerdigen. Und wenn du jetzt auch etwas drin hast und gefunden hast, ja, da hättest du jetzt schon noch drauf eingehen müssen, komm doch nachher noch auf mich zu. Aber ich mache die Bühne frei für das Musikteam. Damit wir in ein Segenslied reingehen können. Weil da haben sie gemerkt, wir sind angewiesen auf Gottes Wirken in unserem Leben. Es ist uns eigentlich bewusst, manchmal vergessen wir es wieder ein bisschen. Und darum, wenn wir uns ganz bewusst, wenn wir jetzt wieder rausgehen in diese Woche, unter den Segen Gottes stellen, dass wir einander zusingen, dass Gott uns segnen, stehen wir doch auf dazu und stellen uns unter.